ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Also mein Rasen, den habe ich schon gedüngt. Ich habe auch vor, ihn mit einer richtig scharfen Metallhake mal so auszubürsten sozusagen, damit der Rasenfilzer wegkommt. Meine Ziergräser, die zusammengebunden waren, die habe ich auch schon geschnitten. Denn wenn man da zu lange wartet, da kommen dann schon die neuen Triebe mit rein. Das ist nicht gut. Und an der Gartenlaube, da bröckelt es an den Seiten, da müssen die Hölzer ausgewechselt werden. Martina, was ist auf deiner Liste?
Oh, ich traue mich jetzt gar nicht so richtig. Du hast schon so viel vorgelegt. Jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen ein bisschen. Aber ich habe einen Rundgang gemacht durch den Garten, habe mir meine Zinkwannen angeguckt. Da hatte ich Feldsalat und Spinat noch vor dem Winter ausgesät und tatsächlich so langsam, Monate später, tut sich da ein bisschen was. Das ist jetzt ja Gemüse aus der vergangenen Saison, was aber jetzt frisch schon alles wieder vorgezogen und vielleicht auch ganz langsam schon ausgesät werden kann. Das sagen wir euch in dieser Folge von Alles Möhre oder was. Hört ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Ganz viel Gartentipps und Gartenwissen von uns.
So, und damit ihr wisst, wer wir sind, ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Ich bin so von uns beiden die etwas, planlosere. Ich probiere ganz viel aus im Garten. Nicht immer klappt alles, aber ich habe mächtig Spaß dabei.
Ja, ich habe manchmal auch einen Plan, aber es klappt auch nicht alles. Und damit das in diesem Jahr vielleicht anders wird, sind wir hier bei Sibylle Maurer-Wohlatz in einem Ortsteil von Pattensen. Und Sibylle ist beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und sie ist ein echter Gartenprofi, muss man sagen.
Ich glaube, das kann man so sagen. Und wenn ihr regelmäßig hier die Möhre hört, dann klingelt es vielleicht auch bei dem Namen Sibylle, war schon in mehreren Folgen mit dabei, zum Beispiel als Tomatenexpertin. Wir haben schon im vergangenen Jahr eine ganz schöne und interessante Folge über Tomaten gemacht, welche ganz vielen unterschiedlichen Sorten es da gibt. Hallo Sibylle.
Hallo Martina und hallo Ralf. Schön, dass ihr mal wieder bei uns seid.
Ja, wir hatten ja schon kurz das Vergnügen, in deinen Garten reingucken zu können. Jetzt sind wir im Haus oben und ich bin richtig geflasht, muss man sagen. Es ist alles grün hier ringsherum.
Es ist sogar alles hellgrün, weil es alles voller kleiner Anzuchtgefäße mit schon hellgrünen Pflanzen ist. Was baust du hier alles schon an?
Ja, also ab Februar ziehe ich in der Wohnung. Ich habe eine Anzuchtbox mit Tageslicht, also mit Pflanzlicht und mit einer Wärme. Platte darunter, da ziehe ich schon immer Paprika an und Chili und Auberginen.
Also diese Anzuchtbox ist so groß wie ein 2-Meter-Kühlschrank.
Genau, ja. Und weil wir ja auf unserem Nutzpflanzenacker auch viele Sorten erhalten, brauche ich dann schon immer eine etwas größere Menge von Pflanzen, weil jede Sorte muss ja mindestens in 6, 7, 8 Exemplaren angebaut werden, damit man dann wieder Saatgut von nur den Besten nehmen kann.
Du hast gerade Nutzpflanzenacker gesagt. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben für all die, die das noch nicht kennen, was sich hinter diesem Nutzpflanzenacker verbirgt?
Ja, wir haben hier vom BUND in Pattensen mittlerweile 12, 13 Personen, die mit uns zusammen einen Acker von ungefähr 1300 bis 1500 Quadratmeter Größe jedes Jahr frisch bepflanzen. Also Acker heißt tatsächlich, dass er immer umgebrochen wird und dann im Frühjahr fangen wir an, Beete zu gestalten und die ersten Kulturen schon auszusehen und dann später im Mai nach den Eisheiligen auch die angezogenen Pflanzen dort auszupflanzen. Das sind Paprika, Chili, Auberginen, Tomaten und viele andere.
Und warum macht ihr das? Was passiert mit diesem Acker?
Ja, also es macht erstmal natürlich Spaß. Der Spaßfaktor ist ganz wesentlich. Die Arbeit in der Natur, sich zu erden im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der ernste Hintergrund ist, dass wir nur nicht zugelassene Sorten dort vermehren, die man in dem Sinne nicht kaufen kann. Und dieses Saatgut bringen wir unter viele Leute, damit sich diese alten Sorten auch tatsächlich erhalten. Mit dann oft auch Know-how dazu, was muss ich machen, damit ich eine alte Sorte erhalte.
Nicht zugelassen klingt so ein bisschen wie illegale Sorten.
Nein, also es gibt die EU-Sortenliste. Damit man eine Sorte dort auf die EU-Sortenliste stellen darf, sind in der Regel Zulassungsverfahren und viel Geld nötig. Sodass zum Beispiel damals nach der Wiedervereinigung die ganzen alten DDR-Sorten größtenteils nicht mehr wieder auf die EU-Liste gekommen sind, aber das sind wunderbare Schätzchen darunter, denn wir wissen, dass zum Beispiel um den Raum Erfurt herum unglaublich viele tolle Gemüsesamen gezüchtet worden sind über, ja, 100 Jahre, und diese zum Beispiel zu erhalten, diese alten deutschen Sorten, aber auch viele andere, die nicht mehr auf der Liste sind, zu erhalten, ist ganz wichtig, weil das ist ein genetischer Schatz. Wir müssen uns ja mal vorstellen, dass die Sorten, die heute verkauft werden als zugelassene Sorten, meistens ein sehr enges genetisches Spektrum haben. Sehen alle gleich aus, sind alle gleich groß, haben alle die gleiche Farbe. Aber die alten Sorten, vor allen Dingen, wenn das jetzt Hof- und Bauernsorten sind oder Regionalsorten, die sind meistens genetisch gesehen viel breiter aufgestellt. Das heißt, sie sind dadurch Jahr für Jahr durch die Bauern, durch die Gärtner, die sie erhalten haben, wieder ausselektiert worden, sodass nur die vitalsten und an Klima und Boden am besten angepassten Sorten überlebt haben. Und daher ist das auch ein genetischer Schatz, den wir nicht verlieren dürfen. Das ist ganz ernsthaft gemeint jetzt, zum Beispiel auch in Zeiten des Klimawandels. Und deswegen ist dieses selber Saatgut erhalten zu Hause am Standort jeweils eine ganz wichtige Sache.
Gut, das haben wir dann soweit jetzt geklärt und gehen mal an deine Anzuchtbox ein bisschen näher ran. Also mich überragt die bestimmt nochmal so 20, 30 Zentimeter und da oben ganz viele zarte Pflänzchen in ja unterschiedlichem Substrat sehe ich da. Was haben wir dann ganz oben in der Etage?
Wir haben da vor allen Dingen Auberginen, alte Auberginensorten und auch Chilis, und die Paprika habe ich schon jetzt etwas kühler gestellt in ein anderes Behältnis, wo sie zwar Licht kriegen, aber keine Wärme mehr, damit sie nicht zu lang schießen, und ich warte jetzt auf etwas wärmere Tage, sodass ich sie dann ins Gewächshaus stellen kann und dort topfen, denn sie sind ja alle ganz eng an eng ausgesät, da muss jedes Pflänzchen jetzt in einen extra Topf gepflanzt werden.
Das ist ja so die berühmte Sisyphus-Arbeit, glaube ich, ne? Also wenn ich das so sehe, da sind ja 20, 30 in so einem Schälchen drin und die muss man alle auseinanderfriemeln dann.
Ja, so ist es. Wobei dann auch da immer die vitalsten Pflanzen getopft werden, damit wir genug für den Acker und für den eigenen Garten haben.
Und die Wurzeln muss man dann fein säuberlich auseinanderziehen und ganz behutsam damit umgehen, damit den Pflanzen da unten dann nichts abgerissen wird wahrscheinlich.
Genau, ich ziehe mir da immer einmal Handschuhe an, um meine Nägel zu schonen, und mache das ganz vorsichtig. Und dann kommen sie in ein Substrat, was ich von unseren Freunden von A Cappella bekommen habe, das aus einer Mischung besteht aus Kompost, gut abgelagerten Kompost, und zur anderen Hälfte aus neutralem, feinen Rindenmulch, weil nur Kompost wäre zu nährstoffreich.
Dann würden sie abgehen wie Raketen, und das möchte man ja auch nicht. Und was ist denn hier in der, sage ich mal, zweiten Etage von oben? Da sieht man ja nur Substrat, da ist noch gar nichts rausgekommen. Das heißt, hinten ist ein Gelbtäfelchen.
Genau, da habe ich eine Knollenfenchelsorte ausgesät, die wir dann auf den Acker pflanzen werden. Bei Knollenfenchel gibt es ja Sorten, die man entweder ganz früh anbauen kann und im Herbstanbau oder nur für den Frühanbau oder nur für den Herbstanbau. Und Fenchel ist für uns eins von den Gemüsesorten, die wir nicht nur gerne essen und auch gerne blühen lassen, sondern vor allen Dingen der Schwalbenschwanz. Der war mit seinen Raupen jedes Jahr bei uns auf diesem Nutzpflanzenacker, hat dort offensichtlich seine Eier abgelegt, und dann sind da Raupen rausgekommen, die haben sich gerade von diesen Doldenblütlern, vorzugsweise von Fenchel, von Möhren, von Dill, von solchen Doldenblütlern ernährt. Und das ist ganz toll, weil der Schwalbenschwanz ist ja mittlerweile ein Schmetterling, der nicht nur wunderschön ist, sondern auch es immer schwerer hat. Und wir freuen uns, dass wir ihn auf dem Acker immer wieder haben.
Ja, und wenn es um Schmetterlinge geht, dann kommt immer mein Gedanke gleich zu den Brennnesseln, denn die sind ja auch wichtig für bestimmte Schmetterlinge. Die legen auch nur dort ihre Eier ab und die Raupen ernähren sich nur von den Brennnesselblättern. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Zum Beispiel das Tagfaunauge gehört dazu, was ja sozusagen auch ein wunderschöner Schmetterling ist, den ich übrigens jetzt schon um den 1. März das erste Mal habe fliegen sehen bei uns im Garten. Das Tagpfauenauge legt ausschließlich an Brennnesseln seine Eier ab. Dafür braucht es aber jetzt nicht einen ganzen Garten voller Brennnessel, sondern zum Beispiel am Kompost kann man gut so eine Brennnesselstelle haben, die man dann ungeschoren lässt. Und wenn wir sehen, dass die Brennnesseln angeknabbert sind, also lauter viele kleine Löcher sind, da dran sind, dann können wir uns freuen, dann ist eine unserer heimischen tollen Tagschmetterlingsarten da dran mit seinen Raupen.
Ich wollte gerade sagen, wenn die Brennnesseln angeknabbert sind, dann war ich das vielleicht auch, weil ich habe ja bei unserer Kräuterwanderung Brennnesseln mal probiert, festgestellt, man kann sie tatsächlich essen, auch ohne sich zu verbrennen, und sie sind ja wahnsinnig gesund. Sibylle, ich habe noch eine Frage zu deinen Chilis und zu den Paprika. Die sind ja zum Teil schon relativ groß geworden. Habe ich denn jetzt noch Zeit, sie auszusehen, oder bin ich damit dann schon ein bisschen spät dran?
Vielleicht ganz schnell jetzt nochmal auf der Fensterbank, und da reicht so ein kleines Plastikgefäß, wo mal vorher Pilze oder Salat oder was drin war, mit Erde, die neutral sein muss, also da darf kein Unkrautsamen drin sein, ne? Und dann mache ich das schön feucht und spanne eine Haushaltsfolie drum und einen Gummi und stelle es in die Fensterbank, damit es in der Sonne schnell warm wird und schnell keimt.
Also wie warm muss es denn zum Beispiel sein? Wann fangen die Samen an zu keimen?
Die Sonneneinstrahlung macht ja eine ganz schöne Wärme unter so einer Folie, und das hilft auf jeden Fall in Kombination mit ausreichender Feuchtigkeit, dass es gut keimt. Nur nicht zu feucht darf man es halten, denn sonst schimmelt's.
Paprika und Chili und wahrscheinlich auch Aubergine gehören ja zu den Pflanzen, die am Ende besonders viel Sonne auch draußen im Garten und auf dem Balkon brauchen und auch eine relativ lange Vegetationszeit haben, bevor da mal Früchte dran sind, oder?
Das ist richtig. Meistens ist es so, dass wir vor August dort nichts ernten. Mit viel Glück im warmen Sommer schon mal Ende Juli.
Aber wenn ich jetzt ein bisschen spät dran bin, holen die das noch auf oder schiebt sich das dann noch alles weiter Richtung September?
Naja, das hängt immer von dem jeweiligen Jahr ab. Wenn wir ein sehr sonnenreiches Jahr haben, kann das gut gehen. Aber im letzten Jahr war es ja zum Beispiel sehr regnerisch immer wieder und auch kühler. Das ist dann natürlich nicht so gut für das Wachstum solcher sonnenliebender Pflanzen. Die gehen dann zwar nicht kaputt, weil die wachsen dann, aber ihnen fehlt dann doch ein bisschen die Wärme.
Allerdings habe ich mit großer Beruhigung jetzt gesehen, dass du noch keine Tomaten ausgesät hast.
Oh ja, das mache ich eigentlich immer erst jetzt Ende März. Denn Tomaten wachsen im Gegensatz zu Paprika rasend schnell. Sie sind manchmal, wenn ich an optimalen Aussaattagen, also 5 Tage vor oder 5 Tage nach Vollmond oder in dieser Vollmondzeit, wenn ich sie dann aussehe, keimen sie manchmal innerhalb von 3 Tagen schon. Wenn ich gutes, frisches Saatgut habe, und sie wachsen so schnell, wir dürfen sie ja erst Mitte Mai auspflanzen. Wenn ich dann zu lange warte, also wenn ich die schon im Januar oder Februar aussehe, dann habe ich spillerlange, dünne, riesige Pflanzen, und die sehen dann nicht mehr gut aus. Sie sind dann auch anfällig, zum Beispiel für alle möglichen Schädlinge, und ich habe lieber stabile, kompakte Pflanzen, die ich spät aussehe, die ich dann auch relativ schnell topfe. Bei mir stehen sie dann im Gewächshaus so lange. Und so wie das Wetter mit der Langzeitwetterprognose wirklich gut ist, also frostfrei und nicht zu kalt, also nicht nur 1, 2, 3 Grad plus, stelle ich die Tomaten dann auch schon immer raus. Und nehmen sie dann gegebenenfalls an kalten Tagen nochmal wieder rein. Und dadurch habe ich Tomaten, die nicht so riesig sind, aber die unglaublich kompakt und dunkelgrün und schön sind. Und die dann, wenn sie einmal im Boden sind, auch so schnell wachsen und ohne Probleme auch früh reifen.
Okay, da bin ich ein bisschen beruhigt. Ich bin aber gerade hellhörig geworden, als du gesagt hast, du richtest dich dann nach dem Mond. Warum das?
Ja, ich habe von einem Berater peruanischer Bauern, also einem Indigenen, der dort auf ungefähr 1000 Meter Höhe tätig ist, gehört, dass sie traditionell seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer 5 Tage vor oder 5 Tage nach Vollmond aussehen. Und wann immer ich es schaffe, ich schaffe es nicht immer, das tatsächlich zu machen, bin ich erstaunt. Also das ist nicht wissenschaftlich belegt. Es gibt da viele Diskussionen drüber. Aber ja, es scheint zu funktionieren.
Gut, du machst das so und es klappt und dann kann man das ja auch beibehalten, denke ich.
Ja, probiert es doch vielleicht auch mal aus und pflanzt mal oder sät die eine Sorte rund um Vollmond und die andere irgendwann anders. Vielleicht gibt es einen Unterschied.
Ja, mal sehen. Und wenn ihr jetzt sagt, ah Mist, Aussaattermine habe ich aber schon alle verschwitzt jetzt. Man kann ja dann auch später auch noch vorgezogene Jungpflanzen kaufen und die dann einsetzen.
Ja, natürlich, ja klar. Also die gute Nachricht ist auch, dass einige alte Sorten von Biogärtnerinnen und Betrieben mittlerweile tatsächlich auch auf die EU-Sortenliste und zwar also als B-Pflanze gesetzt worden sind. Das heißt, es sind im Grunde genommen Erhaltersorten, Regionalsorten, die dann nicht mit diesem Wahnsinnsaufwand der Zulassung verbunden sind.
Gut, dann lass uns nochmal hier in deine riesige Anzuchtbox gucken. Etage 3 von oben, da sind ganz viele kleinere Gefäße oder Behältnisse und überall gucken auch schon so kleine grüne Keimlinge raus. Was haben wir denn da alles?
Ja, da haben wir zum Beispiel Achi Berito.
Was ist das denn?
Das ist eine Chili, die nicht so hoch wird und sehr früh trägt. Eine alte südamerikanische Sorte. Oder wir haben Laterne de Foc, das ist eine aus dem Kosovo, eine alte Bauernsorte, die gut fürs Freiland geeignet ist. Oder auch Saret Gat ist auch so eine Sorte, Freilandsorte, eine gelbe Sorte. Und wir haben hier Achi Pinchumono, das ist von diesen peruanischen Bauern eine Sorte, die besonders aromatisch schmeckt, die ich aber immer nur im Kübel züchte, weil die doch sehr wärmebedürftig ist und ich die dann irgendwann mal, wenn es zu kalt wird, ab Ende September oder je nach Witterung mit in die Wohnung auf das Fensterbrett stelle, damit sie dann mit allen Früchten nochmal ausreifen kann.
Du hast also hier in deiner Anzuchtbox praktisch die ganze Welt zu Gast.
Genau. Vor allen Dingen die neue Welt, denn die besten Nutzpflanzen kommen fast alle aus der neuen Welt. Also aus Mittelamerika, Mesoamerika bis hin nach Südamerika und auch Nordamerika.
Gut, und um es vollständig zu machen, gehen wir jetzt mal alle ein bisschen in die Hocke und gucken mal nach ganz unten. Und da ist es schon so richtig grün, also da sind schon die Pflanzen ja so 10 Zentimeter hoch. Was haben wir da ganz unten?
Ja, da haben wir Auberginen. Zum Beispiel eine Aubergine, die ursprünglich als Bauernsorte aus Indien stammt. Denn die wilden Auberginen, also die Vorfahren der Kulturformen, stammen nämlich aus Indien. Und in Indien wurden Auberginen in Kultur genommen und viele Sorten gezüchtet. Und das ist eine ganz tolle Sorte. Die ist so ganz länglich und sieht sehr hübsch aus und reift auch relativ früh und hat einen sehr guten Ertrag.
Also, wenn ich das so höre, kriege ich schon langsam Hunger, muss ich sagen. Aber ein paar Monate müssen wir noch warten, bis wir da was ernten können. Und wenn wir auch hier von dieser Anzuchtbox einfach mal weggucken, es ist fantastisch, überall grün. Und was sehen wir denn da hinten auf dem Fensterbrett ganz links?
Sieht verdächtig nach einer Kaffeepflanze aus, aber ich frage mich, was macht eine Kaffeepflanze hier?
Ja, ich habe irgendwann mal aus Spaß einen kleinen Topf mit Kaffeepflanzen, die eng an eng gesät waren, gekauft und dann in einen größeren Topf umgetopft. Und nach sind alle Pflanzen eingegangen, bis auf eine Hauptpflanze, die sich durchgesetzt hat. Und das ist dieses Exemplar, was ich jetzt seit 3 Jahren habe, was sich dann immer im Sommer, also oder spätestens nach den Eisheiligen in den Garten stelle. Und Kaffee bekommt wunderschöne, duftende, weiße Blüten über und über. Braucht ordentlich Dünger, also kriegt immer Kompost und auch Terra Preta Kompost, also mit Pflanzenkohle angereicherten Kompost und ist eine sehr elegante und hübsche Pflanze. Im Moment sieht sie so ein bisschen mickerig aus, weil die Kaffeebohnen reifen. Da verliert sie auch immer die alten Blätter. Aber man sieht, sie bekommt schon neue Schosse und ich fange jetzt schon wieder an mit Kompost zu düngen.
Aber da sind ja wirklich viele Kaffeebohnen dran. Was machst du damit?
Ja, Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Also vielleicht könnte man sie mal probeweise rösten, so wie das in den Ländern des Südens passiert, einfach in einer Pfanne. Mal gucken. Aber ich glaube, ich ziehe da einfach neue Kaffeepflanzen und verschenke die.
Aber diese Pflanze wächst hier auch in Deutschland, in Niedersachsen jetzt ganz normal, wenn du sie jetzt rausstellst? Oder ist das schon so ein bisschen hakelig von den klimatischen Bedingungen?
Ja, also Kaffee ist natürlich eine tropische Pflanze, ne? Die kommt ja ursprünglich aus Äthiopien und also im afrikanischen Hochland, ist dann in die ganze Welt, in die Tropen gewandert. Also überleben würde keine Kaffeepflanze im Freiland bei uns. Wir müssen sie immer im Topf haben und dann im Winter reinstellen.
Im Winter ist klar, aber wenn du sie jetzt rausstellst im Frühjahr, im Weiteren oder Richtung Sommer, dann kommt sie schon klar.
Na klar, da hat sie ja geblüht wie verrückt und ist von Insekten bestäubt worden und hat entsprechend viele Kaffeebohnen angesetzt.
Ja, es gibt vieles, was man mal probieren kann und ganz oft klappt das dann auch. Und auf dem Fensterbrett rechts, was sehen wir denn da mit diesen ja so gezackten Blättern? Was ist das denn?
Ich habe erst gedacht, das ist eine Feige, weil ich finde, dass die Blätter doch eine gewisse Ähnlichkeit haben, aber stimmt überhaupt nicht.
Das ist eine Papaya. Die kommt ursprünglich aus Amazonien und aus Mittelamerika, Karibik und wächst dort rasant schnell und trägt meistens schon im ersten Jahr die ersten Papaya-Früchte. Und ich habe zwei Papayasamen sozusagen angezogen und die sind beide gekeimt. Dann habe ich sie beide in Töpfe mit ganz viel Komposterde auch, weil die brauchen auch ordentlich Power getan. Und die haben dann im Sommer bei mir im Gewächshaus gestanden und jetzt im Winter auf der Fensterbank. Und sie wachsen toll. Und die eine Pflanze bekommt sogar schon Blüten. Allerdings brauchen die auch Bestäuber und die werden sie hier in der Wohnung nicht bekommen. Mal gucken.
Aber hast du da einfach gekaufte Früchte genommen und den Kern oder die in den Samen rausgepult oder wo hast du das her?
Nein, ich habe eine mitgebrachte Papaya aus der Karibik mitgebracht bekommen. Da waren zufälligerweise zwei Samenkörner drin.
Volltreffer, hat gezündet. Gut, es ist auch schon einige Male der Garten erwähnt worden und auch das Gewächshaus. Ich schlage vor, wir gehen mal runter, oder?
Das machen wir.
So, wir sind aus der Wohnung heraus und in dem ganz tollen Garten. Aber Sibylle, wenn ich deine Beete so sehe, bin ich ja beruhigt. Meine sehen so ähnlich aus, da ist noch nicht aufgeräumt worden. Das heben wir uns noch ein bisschen auf, ne? So das Rausputzen und das, was so auf dem Boden liegt. Aber wir lassen ja auch vieles einfach liegen, ne? Als Mulchmaterial.
Ja, vor allen Dingen ganz viele Insekten, zum Beispiel die Raupen von Schwebfliegen und von vielen anderen Nützlingen, die überwintern ja im Grunde genommen im Gestrüpp, sag ich mal so. Und meine Rabatten schneide ich deshalb grundsätzlich erst im Frühjahr und zwar auch nicht alle auf einmal, sondern immer so nach und nach, damit alle Insekten, die dort entweder in den Stängeln oder im Boden oder in dem unter Blättern noch ihr Dasein fristen, sich erstmal entwickeln können und herausschlüpfen. So dass ich dann ganz viele Nützlinge im Garten habe und ganz viele Insekten, also wirklich eine Insektenvielfalt. Und deswegen habe ich nie Probleme hier mit dem Gemüse. Ich habe keine Schädlinge, es gibt keine Läuse, kein nichts, weil es sind immer genug Gegenspieler da.
Also die Hände ruhig noch in den Schoß legen und die Beete noch nicht zu sehr auf Vordermann oder Vorderfrau bringen. Und wir sind jetzt auch angekommen an deinen Hochbeeten. Da hast du aber auch schon etwas angepflanzt, sehe ich. Da ist schon etwas links und rechts hier neben dem und ein Vlies zu sehen. Was hast du da schon drin?
Genau. Da habe ich schon mal den Knoblauch, der sich aus den Knollen wieder vielfältig entwickelt hat mit vielen Pflanzen, rausgeholt und jede kleine Knolle einzeln einmal rundherum gesetzt. Und unter dem Vlies sind zwei Reihen Spinat, der jetzt unter einem weißen Mulchvlies ein bisschen geschützt ist vor der Kälte. Es ist ja nachts im Moment noch sehr kalt und die Wärme speichert, damit er dann hoffentlich bald keimen kann. Und das Vlies lasse ich zunächst erstmal drauf, solange bis die Pflanzen dort alle gut gekeimt sind.
Den Spinat hast du jetzt aber frisch ausgesät, oder?
Ja, den habe ich frisch ausgesät, genau. Feldsalat habe ich leider vergessen auszusehen, noch im Herbst. Aber Spinat gibt es ja Sorten, die man auch im Frühjahr gut aussehen kann.
Und wenn wir uns umdrehen in einem der Beete, da steht auch noch der Grünkohl. Der ist dann nochmal so ein bisschen rüber gerettet in dieses Jahr. Aber was machst du mit dem denn noch?
Das sind jetzt ganz konkret drei verschiedene Grünkohlsorten, die hier im Moment noch stehen. Eine davon werde ich stehen lassen, damit der Grünkohl, wie alle Kohlgewächse, der blüht ja erst im zweiten Jahr, dass ich dann davon die Samen nehmen kann. Die anderen werden wir dann auffuttern, weil der darf dann nicht blühen, weil sich alle Kohlsorten miteinander kreuzen. Das heißt, man darf immer nur, wenn man Kohl vermehren will, eine einzige blühen lassen.
Und hier steht so ein ganz tolles Exemplar, finde ich, so mit fast dunkelrot oder lila, was so.
Das ist die rote ostfriesische Palme. Dank einem Biogärtner, dem Herrn Lühring, Reinhard Lühring aus Ostfriesland, der ist von Bauerngarten zu Bauerngarten gewandert in seiner Region und hat dort immer vorzugsweise die älteren Bäuerinnen und Bauern gefragt, na, was habt ihr denn hier so an Gemüsesorten bei euch? Und dann haben sie ihm erzählt, ja, ich habe hier so eine Grünkohlsorte, die hatte schon meine Oma im Garten. Und dann sagte er, ha, da habe ich wieder eine alte Sorte gefunden. Und so ist Reinhard Lühring zum Retter vieler alter Grünkohlsorten und auch anderer Gemüsesorten geworden, die dort im Norden gut wachsen. Und zum Beispiel die ostfriesische Palme oder die rote Palme, das sind zum Beispiel Sorten, die er wieder in Umlauf gebracht hat.
Wunderbar. Und dieses Pelmchen wird dann auch richtig groß, ne? Also 1,80, 2 Meter schafft das.
Die ostfriesische Palme kann, wenn sie in gutem Boden ist, schon so an die 2 Meter hoch werden, ja.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dein Grünkohl 2 Meter hoch wird.
Ja, wir müssen dann einfach nochmal wiederkommen. Ne? Dann überzeugen wir uns selbst davon, wie diese Palme nach oben gewachsen ist. Hier sieht es auch schon ziemlich grün aus und Salat hast du schon im Beet.
Naja, das ist sozusagen nicht direkt Salat, sondern das ist Radicchio. Der gehört zu den Zichoriengewächsen, die mal ganz ursprünglich wahrscheinlich aus der Wegwarte gezüchtet worden sind, einer Wildpflanze. Und vor allen Dingen in Italien hat man die gezüchtet, schon seit der Römerzeit. Und diese Radicchio-Pflanzen überwintern teilweise, nicht alle Sorten, manche überwintern. Und hier hatte ich Glück, die haben überwintert und jetzt warte ich, dass sie noch kleine Köpfe bilden, die wir dann essen können.
Gut, das war es dann aber auch schon so einigermaßen in den Beeten. Und hier ist das nächste Hochbeet, hier haben wir schon was drin.
Hier habe ich im Herbst noch Wintersalat ausgesetzt. Die haben tatsächlich überwintert, die vertragen Frost und frieren nicht ab. Es gibt also gerade unter den alten Sorten viele tolle Wintersalate und der wächst jetzt schon recht gut und ich hoffe, dass wir den ungefähr dann schon im April als Salatkopf oder als Blattsalat ernten können.
Und drumherum wieder Knoblauch, so wie es aussieht.
Genau, drumherum haben wir hier in dem anderen Beet Kompost ausgebracht und da habe ich auch wieder den Knoblauch einmal drumherum vereinzelt und in der Mitte habe ich Möhren gesät. Möhren, weil Möhren mit Zwiebelgewächsen, zu denen ja auch Knoblauch gehört, sind besonders gut, weil die sich jeweils die Schädlinge, also die Möhren oder Zwiebelfliege, abhalten. Und Möhren sollte man immer mit ein bisschen Dill säen. Das hilft den Möhren besser beim Keimen. Und auch hier habe ich erstmal ein Vlies rüber gemacht, weil es ist ja wirklich noch kalt. Und da warte ich auch, bis dann die Möhren tatsächlich darunter gekeimt sind und dann nehme ich das Vlies ab.
Wir haben auch schon mal Dill ausgesät auf unserem Beet auf dem Funkhausgelände und da sagte dann damals Claudia schon, mal gucken, ob das was wird. Der Dill macht öfter mal, was er will. Er ist, glaube ich, an irgendeiner Stelle ist er mal aus dem Beet gekommen, aber überhaupt nicht da, wo wir ihn gesät haben. Ich bin aber wirklich auch erstaunt, was man alles doch jetzt so früh schon im Garten machen kann. Ne? Also Möhren aussehen, den Salat einpflanzen, Spinat nochmal aussehen. Also so richtig auf die faule Haut legen ist gerade nicht mehr. Ne? Und sich darauf ausruhen, dass es ja noch kalt ist.
Nee, es geht im März schon ordentlich los.
Ja, Zwiebel kann man auch schon stecken. Und was ganz wichtig ist, im Grunde genommen hätte man das schon im Februar machen können, dicke Bohnen. Die soll man so früh wie möglich in den Boden bringen. Die sind also auch sehr kälteunempfindlich. Wenn man die so 3 Zentimeter tief in den Boden macht, dann braucht sie auch einige Zeit, bis die keimen. Weil die dicken Bohnen, wenn sie wachsen, kriegen sie gerne schwarze Läuse. Und je früher man das macht, umso weniger ist die Gefahr, dass sie schwarze Läuse bekommen. Und sie blühen dann sehr schön, entweder mit weißen oder mit roten oder mit gesprenkelten Blüten, sind also auch durchaus sehr dekorativ.
Da freue ich mich auch schon drauf, denn ich habe in meinem Garten auch schon dicke Bohnen ausgesät.
Und wir haben die ja sogar schon im vergangenen Jahr ausgesät auf dem Gelände. Das heißt, ich war schon lange nicht mehr draußen, Ralf, du? Hast du mal geguckt?
Ja, die sind schon 15 cm hoch oder jetzt vielleicht sogar schon 16. Also da ist schon ordentlich was zu sehen. Und ich glaube, zum Abschluss unserer Rundreise hier bei Sibylle Maurer-Wohlertz, einmal in der Wohnung, dann im Garten, gehen wir jetzt mal in dieses wunderschöne Gewächshaus. So, die Tür ist geöffnet. Wir gehen einfach mal munter hinein. Und da sehe ich schon, hier in der Kiste sind die Radieschensamen.
Und es ist so warm. Es ist unglaublich warm hier drin. Ich kann meine Winterjacke ausziehen. Ja. Hammer!
Ich werde auch gleich 1 Zentimeter größer.
Und alle Brillen beschlagen.
Ja, vor allen Dingen meine. Ja, danke. Gut, was haben wir denn hier in dem kleinen Gefäß?
Hier haben wir ein Porree. Eine Porree-Sorte, die habe ich schon auch in der Anzuchtbox ein bisschen vorgezogen und jetzt hier rausgestellt ins Gewächshaus, und auch Knollensellerie, weil beide brauchen sehr lange, bis sie schöne Pflänzchen bilden. Und also Porree sollte ja nicht harnadeldünn ausgepflanzt werden, sonst wird er nichts richtig. Und von daher ist es wichtig, Porree schon sehr, sehr früh anzuziehen.
Also das sieht auch wieder ganz toll aus, aber wenn ich hier so diese ja mikroskopisch kleinen Teilchen sehe, und das muss dann alles wieder auseinandergefriemelt werden und vereinzelt werden später, das ist doch eine unglaubliche Arbeit, die dahinter steckt dann.
Ja, wenn man richtig Profi ist, hat man natürlich Anzuchtboxen, wo immer in jedes kleine Anzuchtkästchen nur ein Samen kommt, dann geht das natürlich alles viel schneller und viel besser. Aber so viel Platz haben wir nicht, weil wir sind ja eigentlich keine Profis, sondern wir sind Liebhaberinnen und Erhalterinnen.
Fühlen wir uns auch so ein bisschen mit beschrieben, Martina, oder?
Pflanzenliebhaberin auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin gerade wirklich völlig hin und weg von dem Porree. Für mich sieht das aus wie Schnittlauch.
Ja, es ist ja auch ein Zwiebelgewächs, von daher ist das ja auch nicht verwunderlich. Man sieht auch, Sellerie sieht ja auch sehr ähnlich wie Petersilie aus. Und Sellerie und Petersilie können sich ja tatsächlich auch kreuzen. Also wenn man Knollensellerie erhalten möchte, darf man keine blühende Petersilie daneben haben oder in der nächsten Umgebung. Ja.
Ja, und da haben wir schon mit dem farbigen Köpfchen, was haben wir da? Ein Salat.
Nein, das ist eine sizilianische Blumenkohlsorte. Violetta, ein violetter Blumenkohl, der ganz speziell in der Region um den Ätna herum gezüchtet worden ist vor langer Zeit. Und da habe ich mal Saatgut mitgebracht und leider ein bisschen spät ausgesät im Sommer. Und dann habe ich die Pflänzchen, weil ich ja wusste, draußen ist es zu kalt dann für den Blumenkohl, wenn es stark friert, habe ich so ein paar Pflanzen hier mal ins Gewächshaus nochmal gesetzt.
Aber den hast du jetzt über den Winter schon gebracht, ne? Weil der sieht ja so aus, als könnte man ihn jetzt ernten und essen.
Genau, er wird immer noch größer. Ich warte so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt könnte er schießen. Dann muss ich ihn natürlich ernten, damit wir ihn essen.
Also schießen heißt, dass er nach oben wächst und Blüten bildet.
Genau.
Gut, was kommt in die noch freien Flächen? Was hast du da noch vor in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen?
Also hier kommen vor allen Dingen unsere ganzen Anzuchten erstmal in der ersten Etage rein, und später kommen dann hier vor allen Dingen Paprika rein. Also Tomaten mache ich hier nicht mehr, die machen wir nur noch im Freiland. Aber eine Paprikasorte, auch zwecks Erhaltung, die werde ich mit vielen Exemplaren hier pflanzen und mal gucken. Und irgendwelche Gurken mache ich immer auch eine Sorte hier, damit ich dann auch da von Saatgut nehmen kann und einige Gurken richtig voll ausreifen lassen kann. Naja, und mal gucken, ja.
Aber Sibylle, wenn du sagst, Tomaten nicht mehr im Gewächshaus, sondern nur noch im Freiland, da werden jetzt viele, die das hören, denken, naja, aber dann kriegen die ja das Wasser überall auf die Blätter, wenn es regnet, und das ist doch gar nicht so gut für die Tomatenpflanzen. Aber stimmt gar nicht so.
Naja, also in guten Sommern ist es kein Problem. Im letzten Jahr war es ein Problem, weil da war es ja relativ regenreich und da sind tatsächlich viele Pflanzen auch im Freiland kaputt gegangen. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn man weiß, jetzt im Sommer, ab Ende Juni, Anfang Juli oder später im Juli, fängt es an ganz doll zu regnen und zwar wirklich über längere Zeit, sodass sich diese Kraut- und Braunfäulepilze, Phytophthora infestans, dass die überall rumfliegen und das kann man nicht vermeiden. Also die sind einfach überall in der Luft dann und setzen sich natürlich auch auf meine lieben Tomatenpflanzen. Da kann man vorbeugen, indem man die ganze Pflanze einnebelt mit einer wohldosierten Lösung aus Kalium- oder Natriumhydrogencarbonat. Das ist dann sowas wie Backpulver oder Bullrichsalz, was den pH-Wert auf der Pflanze erhöht. Also man muss von oben und unten die ganze Pflanze damit einnebeln. Es ist ja auch nicht giftig, weil es ja lebensmittelverträglich ist. Und dann können die Sporen der Pilze nicht mehr keimen, weil die brauchen einen niedrigeren pH-Wert.
Das ist ja schlau gemacht. Gut, werde ich hoffentlich auch dran denken, wenn meine Tomaten soweit sind.
Wir sagen es dann einfach nochmal.
Machen wir, kriegt ihr nochmal. In die Ohren.
Super, das war wieder total lehrreich und informativ bei dir, Sibylle. Vielen, vielen Dank dafür. Ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt alles so Stand Ende März schon getan werden kann. Wir waren jetzt, weil wir zuletzt hier draußen waren, wir können jetzt schon richtig draußen im Garten in die richtige Erde Möhren aussehen. Wir können Zwiebeln setzen, wir können Knoblauch vereinzeln, wir können auch schon Salat rauspflanzen. Und dann, wenn wir mal reingucken, allerhöchste Eisenbahn für Chili und Paprika und Aubergine. Geht gerade noch so, aber die Fensterbank soll warm sein, in der Sonne stehen. Also die Sonne soll gut drauf fallen und wirklich jetzt zügig raus damit. Mit den Tomaten könnt ihr jetzt anfangen. Da ist es auf jeden Fall noch nicht zu spät und beziehungsweise gerade richtig. Und wenn ihr sagt, Mist, ich wollte Paprika und ich habe es einfach verdattelt, weil ich so viel zu tun hatte. Kein Stress, keine Sorge. Es gibt viele Händler, die schöne Jungpflanzen dann anbieten, wenn die Zeit soweit ist. Also keine Panik.
Haben wir noch was vergessen, Sibylle?
Nein, also die anderen Gemüse, die werden dann alle eher später angezogen. Also zum Beispiel Grünkohl reicht im Mai, Ende Mai.
Ja, wir wollen auch noch in den nächsten Monaten was zu tun haben, ne? Nicht jetzt schon die ganze Kraft hier einsetzen. Gut, dann sagen wir ganz herzlichen Dank an Sibylle Maurer-Wohlertz vom BUND, dass wir heute hier bei dir sein durften.
Ja, ich freue mich und ihr seid immer, wenn ihr möchtet, herzlich willkommen bei uns.
Da kommen wir gerne drauf zurück.
Auf alle Fälle. Das ist hier, wie ich immer sage, mein kleines Paradies hier, ne? Dieser Garten.
Und wenn ihr vielleicht auch schon angefangen habt mit Gemüse oder wenn ihr noch einen speziellen Tipp habt, was ihr für super coole Sorten schon ausgesät habt, dann schickt uns auch gerne eine Mail an garten@ndr.de und da könnt ihr natürlich auch allerlei Fragen rund um das Thema Gärtnern loswerden.
Genau so ist das. Und wir, Martina und Ralf, wir sind in 2 Wochen wieder mit einer neuen Garten-Podcast-Folge dann bei euch, natürlich auch abrufbar über die ARD-Audiothek. Und das wird dann auch so eine kleine Überraschung vielleicht geben, nicht? Mehr wollen wir aber noch nicht verraten, Martina, oder?
Ja, es wird sich ein bisschen was ändern, aber wir versprechen euch, ihr könnt euch drauf freuen. Es wird noch mehr Garten geben als ohnehin schon, aber mehr verraten wir jetzt wirklich nicht.
Ich bin aber schon richtig aufgeregt so.
Ich auch. Und wenn ihr jetzt es auch kaum noch abwarten könnt, dann verkürzen wir euch die Wartezeit mit noch einem anderen Podcast-Tipp. Wir haben heute ja schon viel über Gemüse gesprochen. Das braucht man ja natürlich, wenn man seinem Körper etwas Gutes tun will. Aber es gibt ja noch was anderes, was dann wichtig ist, nämlich ausreichend Schlaf und vor allem guter Schlaf. Ralf, wie sieht es bei dir aus? Schläfst du ausreichend?
Meistens ja, aber manchmal werde ich jetzt schon ziemlich früh wach. Vielleicht reichen dann schon 6 Stunden. Mal abwarten.
Ja, ich beneide dich. Ich brauche tatsächlich mehr. Aber mit dem Thema befassen sich auch Jan-Josef Liefers, kennt ihr ja vielleicht noch aus dem Tatort, und Professor Dr. Ingo Fietze vom Interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité in ihrem Podcast Somnoversum – Besser schlafen mit Liefers und Fietze. Was ist Schlaf? Was tun bei Schlafstörungen und was passiert eigentlich, wenn wir schlafen? Darüber sprechen die beiden jede Woche und beantworten auch Fragen und Kommentare aus der Community. Und neben Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung tauchen auch immer wieder Anekdoten aus dem rastlosen Leben des Künstlers und aus dem Schlaflabor des Professors auf. Somnoversum findet ihr auch in der ARD-Audiothek.
So, das soll es dann auch gewesen sein. Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.